Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid, ob ihr hier in die Gemeinde geht oder als Gäste hier seid, die im Sommer hier Urlaub machen. Das ist ganz toll. Wir wollen Gottesdienst zusammen feiern und wir wollen Gott ins Zentrum rücken an diesem Morgen. Wir wollen uns ausrichten auf ihn. Wir wollen seine Herrlichkeit wahrnehmen. Diese Kraft, die von ihm kommt und die jedem von uns zur Verfügung steht. Und deshalb lasst uns gemeinsam aufstehen und ihm singen, Herr der ganzen Schöpfung. Er spannt den Himmel, er setzt die Sterne, er hält das Universum in der Hand und er hält auch dich ganz persönlich in der Hand. Lasst uns ihm die Ehre geben.
Herr der ganzen Schöpfung, du spannst den Himmel weit. Dein Licht erfüllt das Universum. Du regierst in Herrlichkeit. Deine Größe erfüllt das ganze All. Du bist heilig, heilig. Und klein vor dir selbst der Sterne zahl. Du bist heilig, heilig. Du beherrschst alle Welt. Du beherrschst alle frühen Morgen freue ich mich an deinem Licht. Und später, wenn die Nacht hereinbricht, weiß ich, du verlässt mich nicht. Deine Größe erfüllt das ganze All. Du bist heilig. Selbst der Sterne Zahl. Du bist heilig, heilig. Du beherrschst alle Welt. Du beherrschst alle Welt. Halleluja, wir erheben unseren Gott. Halleluja, Sterne zahl. Du bist heilig, heilig. Deine Größe erfüllt das ganze All. Du bist heilig, heilig. Und klein vor dir ist selbst der Sterne zahl. Du bist heilig.
Ja, wie Kalle schon gesagt hat, wollen wir uns heute mit dem Thema beschäftigen, liebt eure Feinde, Christenverfolgung heute. Und ich lese aus Matthäus 5, die Verse 43 bis 48, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer, also die größten Sünder? Und wenn ihr nur euren Brüdern gegenüber freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber, sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wow, herausfordernde Worte, die stammen aus der sogenannten Bergpredigt. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern über Reich Gottes Kultur. Mit anderen Worten, wie sollte sich ein Jünger Jesu verhalten? Oder anders ausgedrückt, wie sollte das normale Verhalten eines Jüngers Jesu im täglichen Leben mit all seinen Herausforderungen aussehen? Der Text zeigt uns, Gott möchte, dass wir ihn und seine Liebe vollkommen widerspiegeln. Und wie könnten wir das besser, als wenn wir unsere Feinde lieben und für sie beten? Denn so, sagt Jesus, unterscheiden wir uns von dieser Welt um uns her. Wir sind, wie Jesus an anderer Stelle sagt, Salz der Erde und Licht der Welt. Jesus sagt, wenn wir nur die lieben, die uns Liebe erweisen, dann sind wir so wie alle anderen Menschen auch. Das ist das in Anführungszeichen normale Verhalten in dieser Welt. Aber wir Christen sollen vollkommen sein und einen Schritt weiter gehen und unsere Feinde lieben, indem wir Böses mit Gutem und Hass mit Liebe begegnen. Und ich sage mal ganz einfach, und wir können das. Warum? Weil durch den Heiligen Geist die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. So steht es nämlich in Römer 5, Vers 5. Und es ist auch interessant, die erste Frucht des Geistes, und ich glaube, es ist nicht ohne Bedeutung, dass diese Frucht an erster Stelle steht, ist nämlich die Liebe. Und hier steht im Griechischen das Wort Agape. Das ist die sogenannte uneigennützige Liebe. Mit anderen Worten, ich liebe selbst dann, wenn ich nichts davon habe. Jemand hat es mal, das Wort Agape so definiert, das Wohl des anderen aktiv suchen. Und so soll unsere Feindesliebe aussehen. Das Wohl unseres Feindes aktiv suchen. Wir können das, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Ich finde es interessant, dass hier der Zusatz steht, und betet für die, die euch verfolgen. Ich weiß nicht, ob du schon mal so ganz tief verletzt wurdest und dann für diese Person gebetet hast. Ich habe es mal erlebt, dass ein Ehepaar mich sehr, sehr enttäuscht und verletzt hat. Und natürlich, ich war damals Pastor, ich wusste genau, ich soll für diese Leute beten, für das Ehepaar beten. Aber wisst ihr, was passiert ist? Als ich angefangen habe zu beten, konnte ich gar nicht beten, denn es kamen Rachegedanken, meine Gefühle haben mich überwältigt. Es war irgendwie total krass. Ich war irgendwie hilflos. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in so eine Situation komme. Und ich wusste, wir sollen vergeben. Und da habe ich immer so im Gehorsam ausgesprochen, ich vergebe ihnen das, was sie uns angetan haben. Und das Interessante war, am Anfang war ich so gar nicht mehr fähig, aber immer wieder habe ich das gebetet und mit der Zeit haben sich die Gefühle gelegt. Ich konnte meine Rachegedanken loslassen. Gottes Liebe auch für dieses Ehepaar konnte durchdringen und ich konnte dann auch für sie beten, für sie segnen und ich bin heute mit ihnen versöhnt. Seine Feinde zu lieben ist oft nicht so ganz einfach. Es ist ein Prozess, es kann ein Prozess sein und da ist es wichtig, dass wir uns an Gott hängen, uns immer wieder unser Herz vor ihm ausschütten und aber auch ihm alles überlassen, auch unsere Rachegedanken und dass wir uns auf seine Liebe zu uns wirklich konzentrieren und uns bewusst machen, Jesus liebt uns, obwohl wir Sünder waren, obwohl wir auch ständig Vergebung brauchen. Und das kann uns helfen, auch zu vergeben und die Feindesliebe kann durchdringen. Übrigens fordert uns Jesus nicht nur zur Feindesliebe auf, sondern er hat sie selbst praktiziert, indem er am Kreuz hängend für seine Feinde betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich muss sagen, ich bin immer wieder beschämt, wenn ich Geschichten von verfolgten Christen höre, wie sie trotz schlimmer Verfolgung ihren Feinden vergeben und für sie beten. Ich möchte dazu eine Geschichte aus Jordanien gekürzt erzählen. Nori, sie ist in einer streng muslimischen Familie aufgewachsen. Ihr Vater war ein angesehener muslimischer Geistlicher. Und an dem Tag, als Nori ihr Leben Jesus anvertraut hat, verstarb interessanterweise ihr Vater, der sie als Kind sexuell missbraucht hatte. Nori war so glücklich über das neue Leben, das Jesus ihr geschenkt hatte, dass sie die Bibel in einem Monat durchgelesen hatte, gleich anfing, Bibelverse auswendig zu lernen und in keiner Bibelstunde ihrer Gemeinde fehlte. Weil ihre Mutter sehr litt, hat sie gedacht, die muss auch Gottes Liebe kennenlernen. Und so hat sie ihr erzählt von Jesus, von ihrem neuen Glauben. Und die Antwort der Mutter war, dass sie der Tochter die Faust ins Gesicht geschlagen hat und angedroht hat, der Verwandtschaft zu erzählen, dass sie jetzt Christ geworden ist, was ihren Tod bedeuten konnte. Jeden Tag, wenn Nori von der Arbeit nach Hause kam, wurde sie von ihrer Mutter beschimpft und beleidigt. Sie hat aufgehört, für sie zu kochen. Sie hat aufgehört, für sie den Haushalt zu machen. Und was macht Nori? Jedes Mal hat sie ihrer Mutter vergeben, ist in ihr Zimmer gegangen und hat für sie gebetet und hat ihr immer wieder gesagt, Mutter, ich liebe dich trotzdem. Weil Noris Herz so voll war, hat sie Gott gefragt, wie kann ich meinen neuen Glauben weitergeben? Und sie hatte dann die Idee, eine Facebook-Gruppe zu gründen. Sie nannte sich dort Huda und hat dort ihren Glauben geteilt. Und das Interessante war, nach 3 Monaten hatte sie über 1000 Follower aus der ganzen islamischen Welt. Und natürlich haben viele sie angefeindet, aber andere, sie waren offen, sie wollten mehr wissen und sie durfte über Facebook immer wieder Muslime zu Jesus führen. Das Verhalten der Mutter, das blieb Tag für Tag gleich feindselig. Und so staunte sie nicht schlecht, als eines Abends ihre Mutter Nasrin auf Facebook sich bei ihr meldete. Und ihre erste Frage war, Huda, verändert Jesus die Menschen immer und füllt ihr Herz mit Liebe, in Klammern, so wie sie es bei ihrer Tochter erlebt? Wir können uns vorstellen, am liebsten wäre Nori zu ihrer Mutter ins Zimmer gelaufen nebenan und hätte gleich mit ihr gesprochen, aber sie hat gespürt, nein, das wäre zu früh, die Zeit ist noch nicht gekommen. So ging dieser Kontakt über Wochen und dann hat auch Nasrin ihr Leben Jesus anvertraut. Und dann hat sich tatsächlich ihr Verhalten ihrer Tochter gegenüber geändert. Und dann wusste Nori, jetzt ist die Zeit gekommen. Sie hat sich ihr offenbart, hat gesagt, du, ich bin Huda. Mit der du über Wochen Kontakt hattest. Und die Mutter, die hat den Mund nicht mehr zugekriegt, hat ihre Tochter gepackt an beiden Armen, hat sie rumgewirbelt wie ein kleines Kind. So war sie voller Freude und hat zu ihr gesagt, oh Nori, es tut mir ja so leid, wie hässlich ich zu dir war. Ich habe dich angeschrien und beschimpft, dir das Essen an den Kopf geworfen. Ich schäme mich so. Und du hast mir mit deiner Liebe geantwortet. Du warst wie Jesus zu mir, wie Jesus. Nori und Nasrin ließen sich kurze Zeit am gleichen Tag taufen und machten so fest, dass sie nicht länger dem Islam, sondern Jesus folgen wollten. Liebt eure Feinde. Und betet für die, die euch verfolgen. Dieses Verhalten hat das Potenzial, die Welt zu verändern. Diese Geschichte stammt aus dem Buch Dom und Joy Ann Doyle, Aufbruch in die Freiheit. Da sind noch 6 andere Geschichten drin aus der islamischen Welt. Alles über Frauen, die Jesus kennengelernt haben und dadurch in die Freiheit aufbrechen durften. In der Feindesliebe liegt eine große Kraft. Warum? Weil dieses Verhalten göttlich ist. Weil Gott so mit uns Menschen umgeht. In Römer 5, Vers 8 heißt es zum Beispiel, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Man könnte auch sagen, als wir noch seine Feinde waren. Gott möchte, dass wir es ihm gleich tun und Menschen lieben, die Sünder und unsere Feinde sind. Wenn wir sie lieben und für sie beten, dann kann das Situationen und Menschen verändern. Vor 3 Jahren durfte ich nach Äthiopien reisen, um dort verfolgte Christen zu begegnen, zu besuchen. Und wir hatten dort viele erstaunliche Geschichten. Und eine davon passt sehr gut zu unserem Thema. Der Tamrat und die Thea, die haben in einem ganz islamischen Dorf an der Grenze zu Somalia gelebt. Und der Tamrat, der hört das Evangelium und kommt zum Glauben an Jesus und erzählt auch gleich seiner Frau davon. Und auch Thea ist total hungrig, ist total offen, wird auch gleich Nachfolgerin Jesu. Und die Thea, die eine unscheinbare Frau, würde man sagen, aber sie war so eifrig, in kürzester Zeit haben 8 Frauen durch sie zum Glauben gekommen und sie haben eine Jüngerschaftsgruppe gebildet. Das ist natürlich nicht unbemerkt geblieben. Und so gab es Muslime im Dorf, denen das gar nicht gefallen hat. Und als sie eines Tages auf dem Feld war, kam ein Onkel ihres Mannes von Tamrat mit einer Machete und hat mit der Machete auf sie eingeschlagen, hat sie am Kopf getroffen. Sie fiel hin, hat stark geblutet und Gott sei Dank wurde sie rechtzeitig gefunden, ins Krankenhaus gebracht. Sie war Wochen im Krankenhaus und der Onkel ihres Mannes kam dafür ins Gefängnis. Als Thea aus dem Krankenhaus entlassen wurde, sind sie und ihr Mann als erstes ins Gefängnis zu dem Onkel, haben ihn besucht, haben ihm Geld und Lebensmittel mitgebracht und haben ihm gesagt, wir haben dir vergeben und wir möchten versöhnt mit dir leben. Und dann haben sie auch in der Zeit, wo der Onkel im Gefängnis saß, haben sie seine Familie unterstützt, haben das Feld mitbebaut, haben mit für die Tiere gesorgt, also haben die Familie in allem, was sie benötigt haben, unterstützt. Und als der Onkel entlassen wurde, nach Hause kam und mitbekommen hat, was Tamrat und Thea alles getan haben für seine Familie, da ist er wie zusammengebrochen, ist zu ihnen hingegangen und hat gesagt, was muss ich tun, um auch Christ zu werden? Und so hat er sein Leben auch Jesus anvertraut. Wenn wir mal mit Feinden zu tun haben, es uns schwerfällt, sie zu lieben, dann lasst uns erinnern an Nori, wie sie ihrer Mutter begegnet ist und auch Thea und Tamrat, wie sie diesem Onkel begegnet sind. Sie können uns Vorbilder sein. In unserem Andachtsbuch mit Jesus im Feuerofen, das wurde von verfolgten Christen geschrieben. Da steht am 8. Januar ein Beitrag von Irina Radushinskaya, die 7 Jahre in einem russischen Arbeitslager zubringen musste. Sie schreibt, viele Anweisungen Christi scheinen kaum umsetzbar. Wollen wir aber dem Herrn dienen und nachfolgen, gibt es keinen anderen Weg, als uns zu bemühen. Mehr als einmal erfuhr ich das in den Gefängnissen des KGB, also des russischen Geheimdienstes. Die Antwort der Welt auf Misshandlungen ist Hass. Und stündlich wuchsen die Gründe, die Leute des KGB zu hassen. Doch ich merkte bald, dass ich innerlich aufgefressen wurde, wenn ich auch hasste. Ich sah Gefängnisgenossen, die so mit Hass erfüllt waren, dass sie den Verstand und ihre Persönlichkeit verloren. Und das war das Ziel des KGB. Wie sollen wir als Christen diese Gefühle kontrollieren? Jesus befahl uns, Hass durch Liebe zu vertreiben. Das ist nicht leicht. Dieser Befehl scheint unmöglich zu sein. Aber es gibt keinen anderen Weg, als ihn zu befolgen. Betet für die, die euch verfolgen und misshandeln. Ein solches Gebet mag vielleicht sie nicht retten, aber auf alle Fälle rettet es uns. Ich finde es einen sehr interessanten Aspekt, den ich auch nicht verschweigen wollte. Wenn wir unsere Feinde lieben und für sie beten, wir haben keine Garantie, dass sie dann zum Glauben kommen. Aber wir retten uns auf jeden Fall selbst, weil wir dann nicht vom Hass aufgefressen werden können innerlich. Davor möchte uns Jesus auch durch die Feindesliebe bewahren. Weil es nicht leicht ist, Menschen, die einem Schlimmes angetan haben oder sogar noch antun, zu vergeben und Hass mit Liebe zu begegnen, brauchen unsere verfolgten Geschwister in besonderer Weise unser Gebiet. Open Doors ist dafür bekannt, dass wir den Weltverfolgungsindex herausgeben, den ich vorhin schon erwähnt habe. Dort werden jedes Jahr die 50 Länder aufgeführt, in denen die Verfolgung am stärksten sind. Das sind auf jeden Fall mal die dunkelroten. Und dann gibt es noch andere mit sehr hoher und hoher Verfolgung. Insgesamt gesehen, im Moment ist in 13 Ländern die Verfolgung extrem, in 47 sehr hoch, und in 13 Ländern hoch. Oder 18 Ländern, Entschuldigung, 18 Ländern hoch. In diesen 78 Ländern leben circa 380 Millionen Christen. Das ist ungefähr fünfmal die Bevölkerung von Deutschland. Also eine sehr hohe Zahl. Das Sonderheft Gesichter der Verfolgung liegt auf dem Büchertisch aus und kann kostenlos mitgenommen werden. Dort findet man Informationen über den Weltverfolgungsindex, eben diese Länder, man kann sie anschauen. Und auf der Rückseite, und also das ist Poster drin, und auf der Rückseite des Posters, das ist auch ganz wichtig, da ist erklärt, wie wir eigentlich zu diesen Zahlen kommen. Ich werde es später noch am Land Nordkorea genauer aufzeigen. Wer noch mehr Infos möchte, einfach auf unsere Homepage gehen, opendoors.de. Unter Weltverfolgungsindex kann man zum Beispiel nachlesen, wie in jedem einzelnen dieser 50 Länder die Verfolgung ganz konkret aussieht. Die meisten der ca. 380 Millionen verfolgten Christen sind herausgefordert, ihren Feinden zu vergeben und zu lieben, weil diese ihr Eigentum zerstört haben vielleicht, sie verleumdet haben, ins Gefängnis gebracht haben, einen Angehörigen entführt oder sogar getötet haben, sie körperlich misshandelt haben und so weiter. Es ist herausfordernd, dann zu lieben, dann Böses mit Gutem zu vergelten. Und deswegen wünschen sich unsere Geschwister in erster Linie unsere Gebetsunterstützung. Wenn wir sie fragen, was braucht ihr am dringendsten? Wie können wir euch helfen? Dann antworten über 90% als allererstes mit dem Satz, betet für uns. Viele sagen, bitte betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Die wenigsten sagen, betet, dass die Verfolgung aufhört. Denn sie wissen, Verfolgung gehört eigentlich zum Christsein dazu. Und es ist ein Privileg, dass wir hier haben, dass es bei uns so gut wie keine Verfolgung gibt. Weil wir diese Bitte immer wieder hören, ist es uns als Mitarbeiter von Open Doors ganz wichtig, für unsere verfolgten Geschwister zu beten. Und so lautet einer der Kernwerte von Open Doors, die unsere Leiterschaft mal so bestimmt hat. Wir sind Menschen des Gebets, und dazu möchte ich euch einen Videoclip zeigen.
Wir sind Menschen des Gebets. Die erste und größte Bitte verfolgter Christen an uns lautet: Bitte betet für uns, dass wir im Glauben stark bleiben. Tagtäglich stehen wir für unsere verfolgten Geschwister im Gebet und laden alle Christen dazu ein, sie in der Fürbitte vor Gott zu bringen.
Ich will den Brüdern und Schwestern weltweit danken. Danke für eure lieben Worte, eure Unterstützung und eure Gebete. Wir wussten gar nicht, dass ihr für uns betet, aber wir haben die Kraft eurer Gebete gespürt. Ich glaube, wir haben diese harte Zeit in unserem Dienst überlebt, weil ihr uns in Gebet und praktisch unterstützt habt.
Wir wissen, dass unser Dienst vom anhaltenden Gebet zahlreicher Unterstützer weltweit getragen wird.
Ja, unser Ziel ist, möglichst viele Christen in Deutschland mit hineinzunehmen in das Gebet für unsere verfolgten Geschwister, damit sie im Glauben standhaft bleiben und es schaffen, ihre Feinde zu lieben und für sie zu beten. Und wir wollen jetzt auch gleich dann aktiv werden, für unsere Geschwister in Nordkorea beten. Nordkorea, vielleicht habt ihr es gesehen, steht an erster Stelle des Weltverfolgungsindex. Eigentlich immer, seitdem es den Weltverfolgungsindex gibt, bis auf eine Ausnahme, als die Taliban Afghanistan eingenommen haben. 2022 dann im Jahr darauf stand Afghanistan an erster Stelle. Aber heute ist es wieder Nordkorea, und die haben 98 von 100 möglichen Punkten. Und auf dieser Folie hier sehen wir, wie das funktioniert. Wir fragen 5 Lebensbereiche ab. Wir fragen, kann man seinen Glauben privat leben, in der Familie, in der Gesellschaft, im Staat, kann man sich frei zum Hauskreis, zu Gottesdiensten treffen und dann noch die Frage, wie ist es mit Gewalt? Erleben Christen Gewalt in diesem Land? Ihr seht hier, wenn man 100 durch 6 teilt, gibt es ungefähr 16,7. In allen Bereichen, bis auf Gewalt, hat Nordkorea die höchste Punktzahl. Das heißt, du kannst dein Leben, dein Glauben darfst du nicht privat leben, nicht in der Familie, nicht in der Gesellschaft, nicht im Staat. Und es gibt keinen einzigen Gottesdienst, der nicht, ich sag mal, gefaked ist. Es gibt ein paar Gottesdienste in Pyongyang, aber das sind keine echten. Das ist einfach zur Show. Auftreten von Gewalt könnte schlimmer sein. Gott sei Dank ist es nicht 16,7, aber es ist mit 14,4 auch stark. Nordkorea ist die schlimmste Diktatur der Welt. In keinem Land werden die Bürger so sehr unterdrückt. Die Menschen hungern, die meisten jedenfalls, bis auf die Führungsriege, und sie leben in Armut. Die Regierung, sie schottet das Land extrem ab, damit keine Informationen aus dem Ausland eindringen, damit man der Bevölkerung sagen kann, euch geht's gut. Besonders hart geht das Regime gegen Christen vor. Da werden wir einiges dazu hören. Und es ist ein Wunder, dass es unter härtester Verfolgung überhaupt noch Christen im Land gibt. Aber es gibt sie. Es ist schwierig, die Zahl zu bestimmen. Wir gehen von circa 400.000 aus. Das sind immerhin 1,5% der Bevölkerung. Und ich möchte euch jetzt ein Video zeigen, einfach mit Informationen, mit Bildern zu Nordkorea.
Nordkorea, ein Land mit einem gottgleichen Personenkult um den großen Führer Kim Jong-un und seine Vorgänger Kim Il-sung und Kim Jong-il. Auch wenn das Land offiziell Demokratische Volksrepublik genannt wird, so hat das totalitäre Regime ein wachsames Auge auf seine Bürger. Es gibt keine Religions- und Glaubensfreiheit und deshalb sind Christen quasi Staatsfeinde in ihrem eigenen Land. Sie betrachten Christen als eine Bedrohung für ihre Nation, weil die Christen Gott anbeten und ihm folgen. Daher ist Nordkorea derzeit das Land mit der stärksten Verfolgung in der Welt. Wird dort jemand Christ, bedeutet das, dass er versucht, einen anderen Lebensstil zu leben als der offiziell anerkannte. Und damit stellt er sich gegen die Parteiführung und die Regierung. So sehen sie das. Man wird als politischer Verbrecher gesehen. Werden sie entdeckt und verhaftet, tötet man die Christen, ihre Eltern und ihre Kinder. Es werden also 3 Generationen umgebracht oder sie kommen lebenslang in ein politisches Gefängnis.
So jagen sie allen Angst ein. Das nordkoreanische System gleicht einer Art Götzendienst. Es ist nicht erlaubt, irgendjemand anderes zu verehren als die Staatsführer. Irgendein anderes Idol zu haben als das ihre. Der christliche Glauben wird einer politischen Überzeugung gleichgesetzt. Hast du die Kirche besucht, dann verehrst und glaubst du einen anderen Gott als den ihren. Darum haben sie mir gedroht und mich mit Schlafentzug gefoltert.
Von klein auf werden Nordkoreaner damit einhergehend indoktriniert. Dadurch werden Kinder, aber auch Nachbarn und Familienmitglieder gefährliche Spitzel.
Die Untergrundkirche sagte den Gläubigen, mit niemandem über ihren Glauben zu reden. Hätte bei uns aber jemand sichere Beweise gefunden, wie zum Beispiel eine Bibel, dann wäre unsere ganze Familie in einem Straflager für politische Gefangene gelandet. Wenn sie dich einmal dorthin gebracht haben, ist es fast unmöglich, da wieder herauszukommen. In meiner Heimatstadt war ich einmal an einem solchen Ort.
Nordkoreaner, die versuchen, über China zu fliehen, sind ebenfalls großer Gefahr ausgesetzt. Die Grenzen werden stark bewacht. China schickt jeden Nordkoreaner sofort wieder zurück. Und das, obwohl das Land ein UN-Flüchtlingsabkommen unterzeichnet hat. Es wäre problemlos möglich, alle Geflüchteten ohne weitere Kosten und Mühen nach Südkorea zu schicken. Der südkoreanischen Verfassung nach sind nordkoreanische Geflüchtete sogar südkoreanische Staatsbürger. In Nordkorea werden sie als Vaterlandsverräter bestraft. Doch die Untergrundgemeinde in Nordkorea wächst weiter.
Es spornt mich an zu wissen, dass da Menschen sind, die für uns beten und sowohl geistliche als auch praktische Hilfe leisten, damit wir siegreich sein können. Ich bin Gott dankbar, dass wir durch eure Gebete an unserem Glauben festhalten können und unseren Weg mit Jesus inmitten der Verfolgung gehen können.
Ich bin so dankbar für alle, die für Nordkorea beten. Ein herzliches Dankeschön an Sie alle, die Sie für die Menschen in Nordkorea beten.
Ja, wir wollen jetzt für die Geschwister in Nordkorea beten und für dieses Land. Und Kalle sagt uns, wie wir das machen wollen.
Ja, Gebet ist nicht nur etwas von hier vorne, sondern wir dürfen alle daran teilhaben. Und deshalb wollen wir am Anfang die Gebetsanliegen einblenden und euch Zeit geben, einfach dafür zu beten. Jeder für sich. Und wir werden dann abschließen. Ja, lieber himmlischer Vater, hab Dank, dass wir vor dich treten dürfen, vor deinem Thron, dass wir mit vielen, vielen anderen Geschwistern für unsere Geschwister beten dürfen, dass wir beten dürfen. Und auf der einen Seite macht mich das ja eher ängstlich und verunsichert mich. Und auf der anderen Seite kann ich gar nicht anders, als deine Größe zu rühmen. Das, was du durch die Geschwister auch in diesen Ländern machst. Und so danken wir dir, dass es in Nordkorea tatsächlich noch Christen gibt, was für mich so unfassbar ist. Aber du bist dort am Wirken. Und ich bitte dich, Herr, dass du jeden einzelnen dieser Geschwister jetzt ganz besonders anrührst, dass sie diese Zuversicht, dieses Vertrauen haben, spüren, dass du da bist. Und ich danke dir auch für all die Geschwister, die inhaftiert sind, die Not leiden, die gefoltert werden. Herr, deine wirklich übernatürliche Kraft brauchen sie. Und hab Dank, dass sie durch deine Hilfe, erfüllt mit dem Heiligen Geist, tatsächlich Feinde lieben können und dadurch Zeugen von dir sein dürfen. Dass wir das auch hören durften, dass das passiert und durch die Einstellung sie selber auch verändert werden. Und Herr, ich danke dir auch dafür, dass du all die Geschwister unterstützt, die sich selber in Gefahr bringen, indem sie den verfolgten Geschwistern helfen wollen, sie unterstützen in praktischen Dingen, Bibel, Nahrung, Medizin, alles Dinge, die sie selber sehr hart treffen kann. Herr, ich danke dir, dass du Menschen diese Aufgabe aufs Herz legst und dass du sie befähigst und bewahrst. Amen.
Vater, wir beten auch von ganzem Herzen für unsere Geschwister, wenn sie sich treffen, dass sie nicht entdeckt werden. Das heißt, wenn sie zum Gottesdienst sich treffen, wenn sie in der Bibel lesen, wenn sie zu zweit, zu dritt sich treffen, wenn sie christliche Radiosendungen hören, Vater, verbirg sie, dass sie nicht entdeckt werden. Und schützt du sie wirklich von allen Seiten. Und versorgst du sie mit allem, was sie brauchen. Und Vater, wir beten auch für Kim Jong-un und die anderen Anführer des nordkoreanischen Regimes. Jesus, dass du sie zur Umkehr bewegst. Ja, wir beten, dass du ihnen die Augen öffnest, was sie eigentlich tun. Dass sie eine ganze Nation unterdrücken. Wir beten um Sündenerkenntnis. Wir beten, dass sie keine Ruhe mehr finden. Bis sie Ruhe finden in dir oder Jesus oder dass du dieses Regime wegnimmst und durch eine Regierung ersetzt, wo wirklich Religionsfreiheit gewährt. Vater, wir warten auf den Tag, wo auch eine friedliche Wiedervereinigung mit Südkorea und einer guten Regierung sein darf. Vater, gerade wir Deutschen haben es erlebt und wir beten in besonderer Weise, schenk das auch Nord- und Südkorea, dass der Tag kommt, wo diese Vereinigung stattfinden darf, wo zerrissene Familien wieder zusammenkommen dürfen. Und Vater, ich bitte dich noch für uns, dass du uns einfach das aufs Herz legst, für unsere verfolgten Geschwister treu zu beten, weil sie es sich so sehr wünschen. Amen. Ja, wer noch weitere Informationen haben möchte zu Nordkorea, wir haben ein Sonderheft zu Nordkorea auf dem Büchertisch, das kann man kostenlos mitnehmen. Und wir haben zwei Bücher zu Nordkorea. Das eine heißt Das Haus mit dem Zeichen, das ist erzählt von Zhang, der nach China flieht, dort zum Glauben an Jesus kommt und von Gott den Auftrag bekommt, wieder zurückzugehen in sein Land und dort dann einfach auch das Evangelium weitergibt und Zeuge für Jesus ist. Und dann auch das zweite Buch, Lasst mich eure Stimme sein. Eine Frau, die war 6 Jahre in einem Arbeitslager für Frauen und die kam wieder raus, lebend, was nicht so viele erleben. Und die Frauen haben gesagt, die ganze Welt soll wissen, wie es in so einem Arbeitslager zugeht. Und darum hat sie dieses Buch geschrieben. Sie konnte nach Südkorea fliehen, ist dort tatsächlich dann zum Glauben an Jesus gekommen. Sie war vorher noch keine Christin. Und dann hat sie dieses Buch geschrieben. Geht sehr unter die Haut, wenn man das liest. Wie wir gehört haben, ist die größte Bitte der verfolgten Geschwister, betet für uns, bitte betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Und so die Frage, wie können wir dieser Bitte nachkommen? Wo bekommen wir denn konkrete Anliegen her? Und da kommt unser Monatsmagazin mit Gebetskalender ins Spiel. Ich hoffe, dass jeder, der noch keins hat, eins bekommen hat. Ihr könnt das Heft gerne mit nach Hause nehmen, gehört euch. Auch der Kugelschreiber, wer das Heft schon hat oder nicht haben möchte, lasst es einfach liegen. Wir sammeln es wieder ein. Und da sind immer Informationen drin, die man sonst auch nicht so bekommt. Eben dieses Mal der Jahresbericht. Sonst geht es oft um ein Land oder eine verfolgte Gruppe. Und das Wichtigste ist uns aber in diesem Heft neben den Informationen der Gebetskalender. Der ist in der Mitte. Den kann man auch, wenn man möchte, heraustrennen. Und da wird es uns ganz einfach gemacht, eigentlich jeden Tag für unsere verfolgten Geschwister zu beten, weil es gibt nur ein einziges Anliegen, so dass es jeder gut schaffen kann. Ein Anliegen. Und das ist immer mit einem Land überschrieben, aber meistens geht es nicht ums Land, sondern um eine Person, eine Familie, eine Gruppe. Uns ist ganz wichtig, dass die Verfolgung Gesichter bekommt. Dass wir einzelne Geschichten hören und für einzelne Geschichten, für einzelne Geschwister beten können. Heute, ich lese mal das Beispiel von heute vor, 31. August aus Kolumbien. Fabricio leitet eine Gemeinde christlicher Konvertiten aus einer indigenen Volksgruppe. Die Stammesältesten setzen die Christen unter Druck, bedrohen sie mit Zwangsarbeit oder sogar dem Tod, wenn sie weiterhin Gottesdienste abhalten. Wir haben Angst, sagt Fabricio, aber dadurch lernen wir, ganz von Jesus abhängig zu sein. Beten wir um Schutz und das möchte ich gerade machen. Jesus, wir beten für Fabricio und seine Gemeinde, die sich da immer wieder trifft. Du siehst die Drohungen und Vater, wir beten, dass du sie schützt, dass diese Drohungen nicht wahr werden, nicht umgesetzt werden Und wir beten im Gegenteil für die Stammesältesten, dass du ihr Herz berührst, dass auch sie dich kennenlernen, dass sie erkennen, du bist größer, du bist stärker. Dir ist alle Macht gegeben, Jesus, im Himmel und auf Erden. Zeig ihnen das, bring du sie zur Umkehr und schenk, dass Fabrizio und seine Gemeinde weiterhin Zeugen für dich sind. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und er schenke dir Frieden. Amen.